Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen, zu einer neuen Episode vom Auslaufen-Podcast. Mein Name ist Felix Hentschel.
Ich bin wie gewohnt Max Torwirt.
Max, kennst du das? Ich weiß nicht, wie oft trägst du deine Laufshirts so in der Regel? Wechselst du nach jedem Dauerlauf oder trägst du die 1, 2, 5, 6, 7 Mal?
Also mittlerweile, wenn ich jetzt hier in Tübingen bin, wechsle ich tatsächlich nach jedem Dauerlauf. Aber auch einfach, weil die meistens... Ja, wenn ich jetzt im Trainingslager oder so bin, sieht es auf jeden Fall anders aus.
Achso, okay, du meinst, also wenn du zu Hause bist,
also,
ist das Trainingslager, ah, okay.
Ja, genau, ich dachte, also wenn ich zu Hause bin, dann wächst in Tübingen muss man ein bisschen sauberer unterwegs sein. Nee, weil die tatsächlich auch oft irgendwie so ein bisschen vollgeschwitzt sind, wechsle ich die hier durch und ich habe tatsächlich auch über New Balance mittlerweile einfach genug, weil immer zur neuen Kollektion kommen immer wieder ein paar T-Shirts oder ja. So, dass es eigentlich kein Problem ist. Aber im Trainingslager kommt es natürlich vor, dass man eins irgendwie 3-4 Mal hintereinander anzieht. Wie ist es bei dir? Woher kommt die Frage?
Die Frage kommt daher, dass ich gerade eben laufen war und zu dem Shirt gegriffen hatte, was ich gestern schon anhatte. Und ich habe mich so geekelt. Also ich hab's jetzt dann nochmal angezogen, aber es ging auch nur, weil ich erstens alleine laufen gewesen bin und eben ein bisschen in Hektik war. Das heißt, ich habe nicht noch viel Zeit darin verbracht. Das heißt, Shirt an, dann noch ein Longsleeve drüber, das war ganz gut. Dann wurde nämlich der etwas unangenehme Geruch durch das Longsleeve schon mal abgedeckt. Und ja, dann bin ich raus und habe mich auch gleich bewegt, also in der frischen Luft. An der frischen Luft war es dann okay. Ich weiß nicht, wie es jetzt gewesen wäre, wenn ich jetzt mit jemandem gelaufen wäre oder wenn jemand direkt hinter mir gelaufen ist. Aber also es ist jetzt halt auch ein Shirt, was ich bestimmt schon 5-6 Jahre habe. Irgendwann fangen die Dinge einfach nach dem ersten Mal das Stinken an. Das nervt mich eigentlich, weil, ja, ich muss ehrlich gesagt zugeben, also meistens habe ich so irgendwie, also zweimal habe ich es auf jeden Fall immer angezogen. Und wenn es geruchlich ging, auch ein drittes Mal, da bin ich irgendwie so ein bisschen faul, nachhaltig unterwegs, was das Waschen angeht und keine Ahnung, also es geht halt auch ein paar Jahre lang, nur, aber irgendwann sind die Shirts einfach zu alt, dann ist da wahrscheinlich schon einfach zu viele Kilometer drin gelaufen, dann stinken die sofort und das war heute, also es wird wirklich absurd. Deswegen habe ich gefragt.
Also dein T-Shirt hat quasi heute den Kipppunkt erreicht im Lebenszyklus eines T-Shirts.
Ja, genau. Also das müsste man jetzt eigentlich nach der Hälfte eines jeden Dauerlaufs wahrscheinlich schon wieder waschen. Ja, das ist die Frage, ob man doch sagt, ja, vielleicht verwendet man es dann doch eher für andere Dinge in Zukunft.
Ja, also was ich schon manchmal mache, ist, wenn morgens ein Dauerlauf ist und abends irgendwie nur eine lockere 8 oder eine lockere 6, dass ich es einfach über die Heizung lege und dann halt nachmittags nochmal anziehe. Aber ja, wenn es voll geschwitzt ist, dann finde ich das irgendwie meistens nicht so geil.
Ja, also wie gesagt, heute war es für mich, nur schwer.
Was bist du gelaufen?
Ach du, das war halt wirklich ein Grauenspiel. Ich sollte eigentlich 8x200 laufen und 4x100. Einfach alles so ein bisschen, bisschen schneller als so übliche, das Tempo so um die 3 Minuten knapp drunter. Sollte ich das laufen, bin ich auch gelaufen, aber irgendwie, es war heute früh alles hektisch. Ich bin irgendwie direkt vom Schwimmen, dann Kindergarten und bla bla bla, gestern Abend irgendwie nicht genügend gegessen und hatte schon so eigentlich beim Loslaufen schon so richtige Wackelpuddingbeine, also so kurz vorm Unterzucker. Und gerade wenn man dann schneller laufen muss, finde ich, ist es so unangenehm. Manchmal geht es dann bei mir aber nach so 2-3 Wiederholungen wieder, gerade nach so intensiveren Sachen, dass sich irgendwie der Körper dann langsam hochfährt. Heute nicht. Und dann habe ich 8x200, 2x100 gemacht und bin nach Hause getrabt und bin jetzt dann aber auch fertig für heute. Hast du schon trainiert? Wir nehmen um 10 Uhr auf.
Ja, wir haben heute Morgen von Tim Assmann Geburtstagsrun gemacht um kurz nach 8, damit ich eben rechtzeitig auch den Podcast aufnehmen kann. Wir sind ganz entspannt, also ich 18 Kilometer, die anderen 16 Kilometer gelaufen.
Okay.
In 4,20er Schnitt, 380 Höhenmeter oder so. Boah, also heute recht entspannt. Wir haben ja immer Mittwoch.
Das ist richtig viel.
Ist normal, wenn du so weit läufst bei uns. Ich habe am Sonntag Longrun 24 Kilometer mit 525 Höhenmetern gemacht.
Wirklich? Max, ey, herzlich willkommen in
der Trailrun-Szene. Ja, nee, aber das ist tatsächlich, also wenn du hier in Tübingen halt nicht flach läufst, sondern wenn du in den Berg reingehst, dann so 12, 13 Kilometer haben immer irgendwas so 250, bis 300 Höhenmeter. Wenn du halt länger läufst, kommen halt logischerweise mehr Höhenmeter zusammen. Ja, also wir sind hier halbwegs gewohnt. Ja, schon. Also ist eigentlich, wenn ich kann. Weil der Rest ist halt auch, wenn du flach läufst, ist halt viel Asphalt. Auch dann. Und das möchte ich halt weitestgehend vermeiden. Und wir haben hier auch so ein bisschen die Philosophie, dass der Berg einen halt Kraft gibt. Was jetzt, glaube ich, nicht so weit hergeholt ist, diese Logik.
Ja, klar, ja.
Und deswegen versuche ich schon, die Läufe eigentlich so gut es geht, dann immer am Berg zu machen.
Fährst du mit dem Auto dann erst irgendwie an den Waldrand oder mit dem Fahrrad oder kannst du eigentlich von dir aus direkt los?
Wir wohnen direkt hier am Spitzberg, heißt der in Tübingen. Das ist immer ganz interessant, weil die ersten 1,5 Kilometer gehen halt nur berghoch. Also da sammelst du wahrscheinlich schon die ersten 100 Höhenmeter ein. Das ist, wenn man gute Beine hat, nicht so schlimm. Wenn man nicht so gute Beine hat, dann ist es manchmal schon echt eine Herausforderung, weil es kennt ja, glaube ich, jeder. Manchmal muss man ja so ein bisschen in den Dauerlauf auch erstmal reinrollen, bis man drin ist. Und wenn genau diese Reinrollphase halt einfach nur steil berghoch geht, dann sieht das immer ein bisschen anders aus. Also wir laufen eigentlich hier immer, der erste Kilometer ist immer irgendwas zwischen 5,20 und 5,40.
Ja, okay.
Und jetzt nicht, weil wir komplett langsam losjoggen, sondern weil es halt einfach nur steil berghoch geht. Und dann kann man sich verschiedene Runden zusammenbasteln. Es gibt noch so einen anderen Wald, den Schönbuch. Also kennt man vielleicht aus Pliezhausen auch. Ja, da müsste man jetzt mit dem Fahrrad irgendwie eine Viertelstunde hinfahren. Da machen wir oft am Wochenende, jetzt auch diesen Samstag, haben wir, glaube ich, 12x400 am Berg. Die machen wir dann im Schönbuch. Ja. Aber ja, ansonsten können wir hier direkt loslaufen. Das ist perfekt, haben die verschiedenen Runden. Also ist eigentlich ganz entspannt.
Ja, das klingt echt gut. Das stimmt, das klingt echt gut. Lass uns mal darüber sprechen, was so los war auf, ja, vor allen Dingen Frankfurts Straßen. Frankfurt-Marathon letzte Woche. Was ist für dich hängen geblieben?
Ja, leider wir hatten ja ein paar Eisen im Feuer, so rum. Sagt man's, Thea Heim, Laura Hottenrott bei den Frauen, Philemon Abraham und Hendrik Pfeiffer bei den Männern. Von den vier ist leider am Ende nur einer irgendwie durchgekommen. Laura Hottenrott, wenn wir bei den Frauen anfangen wollen, musste leider mit einem Infekt schon vorher absagen. Halt natürlich auch extrem bitter für Laura, wenn man überlegt, dass sie die WM schon absagen musste, jetzt nochmal auf Frankfurt wieder vorbereitet, dann da auch wieder wegen einem Infekt nicht starten können. Sie hätte, glaube ich, die Zeit...
Auf Frankfurt hätte ich jetzt so von der Ferne gesagt.
Sie wirkte gut in Form, also Ulm, ja, deutsche Halbmarathonmeisterin geworden, da in der Schweiz, hatten wir letzte Folge schon gesagt, auch diesen Berglauf-Marathon gewonnen und sie hätte, glaube ich, auch noch eine Zeit für den Kader ganz gut gebrauchen können, deswegen sehr, sehr bitter für sie einfach, dass dann schon irgendwie bei den zwei wichtigsten Rennen, ja, sie da ausgebremst worden ist von einem Infekt. Ich meine, im Endeffekt sagst du dir wahrscheinlich als Marathonläufer lieber dieses Jahr als nächstes Jahr, wenn es dann schon um Olympia geht. Aber doof ist es natürlich alle Male. Deswegen hatten wir dann auf Frauenseite in Anführungszeichen nur noch Thea Heim im Rennen, die auf Bestzeit laufen wollte, auch auf Bestzeit angelaufen ist bei Halbmarathon. Also ich glaube sogar, ihre Bestzeit ist, glaube ich, 2,36 und sie ist Richtung 2,32 angelaufen. Und hat dann wie alle, das war dann so ein bisschen ja die große Geschichte aus Frankfurt, mit der Hitze zu kämpfen gehabt, weil es ja dann doch uncharakteristisch warm war für Ende Oktober. Und wir hatten auch zwei Jungs hier aus Tübingen, Toni Tomsic und Lorenz Baum, die bei den Frauen ein bisschen Pace gemacht haben, also ein bisschen weiter hinten. Die haben halt auch gesagt, also auf der zweiten Hälfte, das hat man im Fernsehen jetzt nicht ganz so gesehen, ist es schon wirklich warm geworden. Und Thea hat dann auch bei, ich glaube schon kurz nach dem Halbmarathon, so ein bisschen mit Schwindel zu kämpfen gehabt und musste dann bei Kilometer 30 ungefähr aussteigen. Leider hat man auch gesehen, dass da nichts mehr gegangen wäre. Ist dann auch die richtige Entscheidung, wenn man mit so Schwindelattacken irgendwie Probleme hat. Aber war dann natürlich schade, weil dann die beiden Frauen, auf denen der Fokus lag, halt nicht ins Ziel gekommen sind. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wer jetzt beste deutsche Frau geworden ist. Verzeiht's mir bitte. Ich glaube, in der 2,40 irgendwas.
Zeit war 2,40, ich
aber
weiß
ja, das war
auch nicht mehr von wegen, genau, ja.
Vielleicht recherchieren wir das jetzt gerade nochmal auf der Seite. Aber ja, das war bei den deutschen Frauen auf jeden Fall das, was aufgefallen ist. Und dann bei den Männern war die große Geschichte, ja, wie gesagt, Henry Pfeiffer und Philemon Abraham, beide auch in der Gruppe zusammen angegangen. Hat auch echt relativ gut funktioniert. Die sind auch ziemlich genau auf so 29:30, 29:40, jetzt rede ich Quatsch, 209:30 angegangen. Also ich glaube, eine 64:45 ungefähr so rum durchgegangen bei Halbmarathon, hat auch funktioniert, hatten auch noch einen Pacemaker drin. Dann waren sie irgendwann eine Dreiergruppe. Ich habe ehrlicherweise erst auch ab Halbmarathon ungefähr eingeschaltet, weil ich vorher meinen Longrun gemacht habe. Und dann hat man relativ früh dann nach dem Halbmarathon gesehen, dass Philemon Probleme bekommen hat. Wohl auch mit einem Infekt dann die Tage danach zu kämpfen gehabt. Also da steckte wohl irgendwie schon was im Körper, was man so gehört hat im Nachgang, der dann letztendlich auch aussteigen musste. Für ihn natürlich schon auch irgendwie bitter, auch in Hamburg aussteigen müssen bei Kilometer 30, jetzt in Äthiopien vorbereitet, jetzt in Frankfurt aussteigen müssen. Hoffentlich dann auch 2023 mal das durchgebrachte Debüt oder die durchgebrachte Leistung. Und dann war es halt auf einmal nur noch Hendrik, der sich dann auf der zweiten Hälfte, was die Platzierung angeht, auch sehr stark noch nach vorne gekämpft hat. Ist letztendlich Siebter geworden in dem Feld, was in Frankfurt tatsächlich schon noch eine gute Leistung ist. Hat er einige überholt, die eine 207, 208 stehen hatten. Ist allerdings auch ein bisschen langsamer geworden, dann hinten raus mit einer 2:11 niedrig dann ins Ziel gekommen. Die 2:09 war dann relativ früh weg. Also ich glaube Kilometer 35 bis 40 war eine 3:14 auf dem Kilometer und 30 bis 35 war eine 3:09. Da hat man dann gesehen, dass er schon deutlich auch langsamer geworden ist. Ich habe ihn am Dienstag in Hockenheim beim 10-Kilometer-Rennen, können wir gleich auch nochmal kurz drauf eingehen, getroffen, nochmal kurz mit ihm ein bisschen gequatscht. Er meinte auch, es wäre einfach brutal warm gewesen und er wäre sich relativ sicher gewesen, dass 10 Grad kühler, dass die 2:09 schon gestanden hätte. Gut, weiß man am Ende des Tages nie, aber er hat, glaube ich, jetzt das Beste aus dem Rennen gemacht. Ein 2:11 niedrig ist auch keine allzu schlechte Zeit. Siebter Platz in dem Feld, bester Deutscher für das Ganze hin und her, auch nach dem EM-Marathon. Denke ich mal, war jetzt nicht komplett unzufrieden mit, auch wenn es natürlich ein bisschen nervig ist, weil du gerne die 2:09 hättest, aber ja, war auf jeden Fall für ihn zufriedenstellendes Rennen dann für die Bedingungen.
Weil du gerade gesagt hast, beste Deutsche, da machen wir die Klammer noch mal kurz auf. Beste Deutsche, Corinna König vom TSV Glems in 2:40:48. Klammer zu. Genau.
Haben wir das? Genau. Also die Zeit hatten wir. Ist auch eine Top-Zeit, also für jemanden, den man jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Genau. Die man jetzt nicht so auf dem Schirm hat als Leistungssportlerin oder aus der wirklich leistungssportlichen Szene. Hut ab. Man hat auch gut gesehen, also auch in den Zwischenzeiten bei den anderen deutschen Läufern, dass da echt viele die erste Hälfte schneller angegangen sind und dann gut gebüßt haben auf der zweiten Hälfte. Ich glaube, der irgendwie dritter Deutsche, habe ich jetzt den Namen auch nicht parat, der irgendwie zweiter oder dritter Deutscher geworden ist, der hat sich da auch mit einem, es war einer der wenigen aus den Top 10 bei den Deutschen, der echt nochmal einen schönen Negative Split draufgelaufen ist, der sich das da ein bisschen besser eingeteilt hat. Also bei vielen war echt die zweite Hälfte irgendwie so 3-4 Minuten langsamer. Aber ja gut, wenn die Hitze dann reinschallert, so Start war jetzt ja auch nicht irgendwie um 8, sondern ich glaube um 10 war der Start oder so. Plus mit der Zeitverschiebung wäre das ja eigentlich 9:30 schon 11 gewesen.
Ja, genau, also genau, ja, für den Tag.
Um die Uhrzeit rum.
Später,
ja. Ja, kann man aber auch nicht mit rechnen. Also ich meine, gut, wenn du Ende Oktober einen Marathon machst, so bitte.
Verschieben, also so, zumindest nicht so einfach.
Ja. Ja. Nee, so einfach natürlich nicht.
Ja, ist auf jeden Fall krass, was jetzt.
Ja, und vorne war so ein bisschen die gleiche Geschichte. Da hat sich relativ früh, also als ich dann eingeschaltet habe bei Halbmarathon, ein Kenianer, der Primim Kipkorir Missoi, gelöst, war dann relativ früh auch alleine vorne weg. Sie sind auch Halbmarathon auf eine 2:04er-Zeit, also erwartete Zielzeit von 2:04. Durchgegangen, haben dann aber auch alle ein bisschen büßen müssen auf der zweiten Hälfte. Also gut, er ist dann auch einfach alles alleine gelaufen irgendwann. Hat dann gewonnen in der 2:06:11. Genau, vor Samuel Nyamai Mailu, auch aus Kenia, dritter, Derese Gelata Ulfata aus Äthiopien, 2:07:30. Ich fand es ehrlicherweise nicht ganz so spannend, dann das Rennen vorne, weil wie gesagt, Missoi da dann relativ früh alleine weg war. Das war jetzt irgendwie kein Fight. Man hat dann auch gemerkt, auch er wird ein bisschen langsamer. Es war jetzt auch irgendwie nicht die krasse Endzeit, die man da,
ja, da war die Spannung
erwarten
da
konnte. Soll die Leistung, aber
kann man schon so sagen,
war die Spannung ein bisschen raus. Soll die Leistung natürlich auf keinen Fall schmälern. Ich glaube, einer, also der Zweiter geworden ist, der Mailu, war, glaube ich, ein Pacemaker sogar, der es durchgelaufen ist. Also der hatte auf jeden Fall das Hoka-Trikot an, die Pacemaker hatten, und hat auch Startnummer 49. Die ist ja relativ hoch, würde ich jetzt sagen, für einen Pacemaker. Also das war durchaus interessant, weil auch der sechstplatzierte Bonfas Kimotai Kiplimo, das ist, glaube ich, auch jemand aus der ISS, aus dem ISS-Team aus Kenia, mit dem Henrik auch immer trainiert in Eton. Der hat auch Startnummer 46, also der ist, glaube ich, auch durchgelaufen als Pacemaker. Also das fand ich schon interessant. Das sieht man ja heutzutage nicht mehr so oft. Genau, der war direkt vor Henrik, das sieht man ja heutzutage auch nicht mehr so oft, dass die Pacemaker irgendwie durchlaufen. Genau, das war das Männerrennen. Also fand ich tatsächlich, ohne das jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen, irgendwie hat da so ein bisschen die Spannung, das Spektakel so ein bisschen gefehlt. Was halt cool war, wie gesagt, dass man mit Henrik da mitfiebern konnte, der dann schon Leute eingesammelt hat. War ein bisschen schade, weil, also Ralf Scholt und Jan Fitschen, ich fand es generell eine recht gute Übertragung, gerade, glaube ich, für so den Hobby-Zuschauer, Hobbyläufer, war es eigentlich echt nicht schlecht, was da präsentiert worden ist. Die Deutschen wurden ganz gut in Szene gesetzt, man konnte das Rennen ganz cool verfolgen. Es war ein bisschen schade, weil ich weiß nicht, was im Tracking-System, ob die vom HR noch ein anderes Tracking-System hatte als das, was offiziell online da war. Bei online konnte man auf jeden Fall sehen, dass Henrik halt langsamer wird, und wenn man ihn so ein bisschen kennt, hätte man es ehrlicherweise auch im Bild sehen können. Die haben sich, glaube ich, so ein bisschen davon blenden lassen, dass er die Leute überholt hat, und haben es halt recht, also wirklich bis Kilometer 40 so kommentiert, als würde er gerade weiter Druck machen und auf 2:09:00 laufen. Was ein bisschen schade war, weil beim Tracker hat man gesehen, dass es nicht so war. Aber da kann man auf jeden Fall mitfiebern. Und bei den Frauen, die wurden jetzt tatsächlich auch nicht so häufig gezeigt. Also das Rennen hat man dann irgendwie auch nicht so ganz irgendwie verfolgen können, und da war die Spannung auch irgendwie so ein bisschen raus, weil Sally Kepyego Kaptic, auch eine Kenianerin, auch Halbmarathon durchgegangen auf sub 2:20 Pace, glaube ich, hat dann auch gut büßen müssen noch am Ende. Die hat in 2:23:11 gewonnen, hat sich dann auch mit ihren Tempomachern noch ein bisschen umgedreht am Ende, weil dann die Zeitplatzierte noch kam. Also ist eine 1:09:40 die erste Hälfte gelaufen und dann eine 1:13:31 die zweite Hälfte. Also da war auch der Kilometersplit bei Kilometer 35 war dann eine 3:30 und eine 3:42 dann bei Kilometer 40. Also das waren taffe letzte Meter, aber sie hat ein Ziel gerettet.
Irgendwann dann steil bergab, einfach aufgrund der warmen Temperaturen, kann man sie zusammenfassend sagen.
Genau, zweite dann Hella Jelagat Kiprop, 2:24:40, dritte Jacqueline Chepngeno, 2:25:14. Da ist man ein bisschen verwöhnt, sage ich mal. Wir haben es ja jetzt durch die ganzen Marathonläufe der letzten Wochen gehabt, dass man eine 2:20 irgendwie mindestens laufen muss, um so ein Rennen zu gewinnen. War jetzt da nicht so. Wie gesagt, die Bedingungen haben es vielleicht auch nicht ganz zugelassen. Aber ja, irgendwie war in der Elite tatsächlich leider jetzt nicht so ganz die Spannung drin. Also wir können uns die Spannung ja auch nicht schönreden, wenn sie nicht so da war.
Dann lass mal weitermachen.
Das
war nicht so spannend, dann wollen wir das hier auch nicht noch in die Länge ziehen. Außerdem hast du alle Namen von allen gesagt, wirklich vorbildlich.
Haben wir genannt. Gehört sich ja auch so. Und ich denke, wie gesagt, ich glaube, da waren viele aus dem ISS-Team, für die das schon auch eine ganz gute Chance war, irgendwie sich zu präsentieren. Und hoffentlich nächstes Jahr vielleicht in ein bisschen besseren Bedingungen, auch nicht mit der EM, vielleicht noch ein paar mehr Deutsche da. Vielleicht noch ganz kurz, das haben wir jetzt vergessen, Karl Junghans, den hatten wir angekündigt, war wohl auch bis Kilometer 15 ganz gut auf Kurs für seine Verhältnisse, hatte aber schon gesagt, dass er vorher irgendwie mit dem Bein ein paar Probleme hatte. Ich glaube, es war Bein oder Fuß. Und hat es dann halt wieder gemerkt und musste leider aussteigen. Hat sich dann echt schon ein bisschen geärgert, weil irgendwie meinte, er hatte einen guten Tag gehabt. Aber ja, das ist noch mit Karl Junghans passiert, weil wir den in der Vorschau hatten. Dass wir das auch noch abschließend einmal kurz besprechen. Aber jetzt geht's ja direkt weiter mit dem nächsten Marathon. Diesmal auch World Marathon Major. Da habe ich mich nämlich, ich weiß nicht, ob ich mich da offiziell schon für entschuldigt hatte, dass ich Amsterdam einfach mal zu einem Major gemacht habe, obwohl es kein Major war. In zwei Folgen, glaube ich. Aber jetzt geht's wieder zurück zu den World Marathon Majors mit New York.
Lieblingsmarathon. Am Wochenende. Also nach Berlin, mit Berlin, finde ich zum Zuschauen. New York immer top. Erstens ist eine angenehme Zeit hier zum Gucken. Ist ja immer irgendwie so nachmittags, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, man hat eigentlich alles schon erledigt, Sonntagvormittag. Und dann macht man irgendwann Marathon an. Und weiß nicht, wie du es immer verfolgt hast, aber meistens sucht man sich doch dann irgendwie irgendein lokaler Fernsehsender, der dann schon Pre-Race-Coverage irgendwie sendet, was man halt hier empfangen kann, auf das man irgendwie zugreifen kann. Und das finde ich dann eigentlich immer, dann bleibe ich eigentlich auch immer bei den amerikanischen Übertragungen. Ich weiß gar nicht, ob es also einen deutschen Stream von irgendjemandem gibt, es glaube ich auch gar nicht, oder?
Doch, okay. Eurosport Player ist drin.
Daher.
Also im Eurosport Player kann man die World Marathon Majors gucken. Ich habe den Eurosport Player, deswegen gucke ich es meistens darüber, weil man auch sagen muss, also auch die letzten Übertragungen von NBC oder wer auch immer das dann in den USA überträgt, waren jetzt auch nicht so geil.
Ach, ich fand
um ehrlich zu sein, fand ich.
Ich meine, wenn man die Rennergebnisse für sich haben möchte, kannst du ja eh den Tracker aufmachen. So mache ich es dann eigentlich immer.
Ja. Also die Amerikaner haben sich, glaube ich, in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob es New York war, aber die haben sich auch oft über die Berichterstattung so ein bisschen aufgeregt. Aber vielleicht hast du auch einen Stream gefunden, der top funktioniert hat. Warum findest du New York besser als Boston?
Na, weiß ich nicht. Gute Frage. Ich glaube, ich war noch nie in New York. Ich war auch noch nie in Boston, aber ich kann mit der Stadt New York mehr verbindet ich irgendwie mehr. Vielleicht einfach nur durch, was man so irgendwie kulturell über Filme und so gesehen hat. Ja, deswegen verbinde ich damit irgendwie, würde ich sagen, bin ich zu der Stadt, schwer zu erklären, einfach irgendwie emotional, da irgendwie, es sind mehr Emotionen für mich.
Ich habe nämlich gerade auch überlegt, und für mich wäre es nämlich erst Boston, dann New York, aber ich weiß auch nicht so genau, warum? Also vielleicht, weil ich schon häufiger in Boston war als irgendwie New York und halt mit der Stadt auch da ein bisschen mehr anfangen kann, weil ich auch irgendwie so, klar, der Zieleinlauf dann Central Park ist natürlich schon auch irgendwo ikonisch in New York, aber irgendwie, wenn ich so ein Bild vor Augen habe, habe ich immer mehr da Boylston Street dann
in Boston.
In Boston, auch mit Heartbreak Hill und so. Aber
zum Beispiel, da gibt es so viele, also schon allein so diese Helikopteraufnahme vom Startbereich, wie dann die Leute über die Brücke laufen. Und also das finde ich, sind einfach immer schon sensationelle Bilder. Dann immer noch die Spannung eben nicht nur eher mit dem Zieleinlauf, sondern so die ganzen letzten Kilometer durch den Central Park, die ja auch sehr anspruchsvoll sind. Und insgesamt finde ich halt auch immer sehr, sehr spannende Rennen, weil keine Tempomacher. Wie ist es denn in Boston? Haben die Tempomacher?
Die haben auch keine. Das sind halt die beiden Rennen. Deswegen sind Boston und New York auch sehr ähnlich. Beides US-Großstädte, beide keine Tempomacher drin. Beides eher hügelige Strecken auch, wo du nicht schnell läufst. Also richtig viel unterscheiden sich jetzt Boston und New York in dem Sinne eigentlich nicht. Wenn man ehrlich ist.
Boston, New York.
Aber ja, wird auf jeden Fall spannend. Hauptsache Kanada. Auf jeden Fall, Vorjahressieger ist wieder an Start. Also Albert Courier, der letztes Jahr gewonnen hat, in 208-22 letztes Jahr, zeigt auch wieder für die Leute, die vielleicht jetzt noch nicht so oft New York Marathon geguckt haben, wir werden da keine 204 sehen, wir werden da auch wahrscheinlich keine 205 sehen. Aber es ist ein Rennen, was durchaus langsam gewonnen werden kann. Der ist da, dann haben wir auch den Zweitplatzierten vom letzten Jahr. Das war so ein bisschen die Geschichte, die ich letztes Jahr so spannend fand. Mohamed El Arabi, der Marokkaner. Ich glaube, dass der auch relativ groß aufgeschossen ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber der war irgendwie so ein bisschen überraschend da letztes Jahr in der Führungsgruppe mit drin, für mich zumindest, als ich es geguckt habe. Der ist auf jeden Fall wieder da. 2020 London-Marathon-Sieger Shuru Kitata. Genau wie Evans Chebet aus Kenia. Das sind so, ich sag mal, die großen vier Namen, was das ganz vorne angeht. Und dann kommt natürlich noch Suguru Osaka, der ja auch, also der Japaner, der auch mit dem Union Athletics Club zusammen trainiert, mit Pete Julian. und Abdi Nagee, der Silbermedaillengewinner aus Tokio, der Niederländer. Da bin ich auch gespannt, wie der sich schlägt, weil das ist natürlich auch wieder halt eben eine Strecke, wo jetzt halt eben vorne nicht auf 201, 202 gelaufen wird. Also den sehe ich da schon, wenn der fit ist, was ich nicht weiß, vorne mit drin. Und dann aus US-Sicht natürlich viele, viele Namen, aber ganz vorneweg der Name, der schon irgendwie die Massen dann immer noch bewegt, Galen Rupp.
Bewegt ist gut
gesagt. Da wird sicherlich
ja, die Frage, in welche Richtung.
Bewegt ja, oder aufregt? Also er bleibt ja. Bewegt, aufregt und so richtig, richtig abgeliefert im Vergleich zu dem, was er auf der Bahn gemacht hat, wo er ja auch Weltmeisterschaftsmedaillen, Olympiamedaillen gewonnen hat, hat er jetzt die letzten Jahre ja auch irgendwie nicht mehr so ganz. Es wird spannend sein zu sehen, was Galen abliefert. Aus US-Sicht noch Abdi Rahman, Chadrek Kipchirchir, Elkan Akibet, Scott Forble, Ben True, Jared Ward, Leonard Currier. Das sind so die anderen, also anderen amerikanischen Namen.
Aus amerikanischer Sicht schon, denke ich, sehr spektakulär besetzt. Ja, und Galen Rupp, ich glaube, wenn er irgendwie seiner Karriere noch die Krone oder wenn er so noch sieht, die Kirsche auf die Sahne setzen möchte, was seine Karriere angeht, das geht nur mit einem Sieg in Boston oder New York. Ne? Wie realistisch das ist, weiß ich nicht. Aber also was anderes könnte denn noch passieren, dass man so jetzt von außen, wie er das sieht, kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber dass man von außen sagen würde, oh, okay, krass, Galen ist auch auf der Straße, hat einfach nochmal so abgeliefert wie auf der Bahn, wie du es gesagt hast. Ne? Ich meine, na klar, zweiter oder dritter Platz. Jetzt New York wäre auch Wahnsinn, aber ich denke, ja, da muss einfach nochmal ein Sieg her. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er das
ja, ähnlich sagt. Ja, also ich glaube. Aber er kann es nicht mehr gewinnen.
Nee,
weiß ich. Also ich ja, sehe es nicht.
Ich bin da immer. Ich bin immer ein bisschen vorsichtiger mit den Worten, es geht nicht und er kann es nicht. Ich glaube auch, wenn man sich jetzt das Feld anschaut, ganz vorne, ist schon sehr, sehr stark besetzt. Und das sind ja, sag ich so mal, 5, 6 Athleten, die schon ein sehr gutes Niveau haben, das auch eigentlich, auch oder auch auf dem Papier, korrigiere mich, wenn ich ganz daneben liege, aber so 2, 3 Minuten wahrscheinlich schon alle schneller sind als Galen. Und ja. Selbst wenn die taktisch laufen, schaukelt sich das ja bei dieser Menge schon dann ein bisschen hoch. Ne? Wenn es jetzt vielleicht nur 1, 2 sind, die es so unter sich ausmachen können, bleibt es vielleicht ein bisschen länger, noch langsamer. Aber ich kann mir vorstellen, dadurch, dass es halt doch 4, 5, 6 sind, die eigentlich so um die ersten 3 Plätze kämpfen, kann ich mir vorstellen, dass es doch da dann relativ verhältnismäßig früh schon abgeht und dann halt schwer wird. Ne? Aber ich glaube, wenn die halt beim Halbmarathon, wenn die bei 25 Kilometer anfangen zu marschieren, dann wird es halt schon schwer für so, ja, für die Underdogs.
Ja, also ich habe aus meiner Sicht in letzter Zeit halt nicht genug von Galen Rupp gesehen, also auch an Leistung, an Leistungsfähigkeit, dass ich denke, dass er den gewinnen wird. Eine Chance ist natürlich immer da, sonst wird er sich nicht an die Startlinie stellen, aber es wäre schon eine Riesenüberraschung. Also ich finde, es wäre eine Riesenüberraschung, wenn er den jetzt gewinnen würde. Und ich glaube, wenn er auf dem Podium landen würde, wäre das schon ein sehr erfolgreiches Ergebnis für ihn. Mhm. Also ich sehe es nicht, aber wir drücken natürlich die Daumen und gucken, was bei rauskommt. Bei den Frauen auch logischerweise starkes Feld. Olympiasiegerin Peres Cepcicir ist am Start. Dazu, boah, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Gotiotom Gebrselassie aus Äthiopien. Sorry, dass ich das sicherlich komplett falsch ausgesprochen habe. Lona Salpeter aus Israel und Helen Obiri. Auf Helen Obiri bin ich tatsächlich sehr gespannt.
Das ist ihr Debüt.
Muss ich sagen, weil ist ihr Debüt auf der Bahn natürlich Wahnsinnssachen schon abgerissen. Und
warte mal ganz kurz, was
das sagst, ist irgendwie.
Ich mich nicht irre. Weltrekordhalterin über 5000, Weltrekordhalterin über 10.000, Weltrekordhalterin über Halbmarathon. Weltrekord wird sie jetzt in New York nicht
laufen. Also gewesen.
Aber ich würde schon sagen, selbst wenn sie jetzt noch keinen Marathon gelaufen ist, ist sie mindestens eine Mitfavoritin, wenn nicht sogar die Favoritin.
Auf jeden Fall. Also, nur um es klarzustellen, kurz für unsere Zuhörerinnen, sie war zwischendurch mal Weltrekordhalterin.
Ja,
also über 10 ist es ja zum Beispiel jetzt nicht mehr. Das ist ja letztendlich bei G-Day oder wie sie heißt, dann Valencia, als sie es gelaufen ist. Aber ja, und das Coole ist irgendwie, Hellen Obiri, das liegt natürlich am On Athletics Club, aber man hat es irgendwie geschafft, ihr jetzt auch wieder eine Geschichte zu geben und sie nahbarer zu machen. Also wenn man irgendwie bisschen dem folgt, was der OAC macht und da auch den Athleten folgt und dem Content folgt. Die haben das jetzt schon ganz gut irgendwie so ein bisschen aufgebaut, dieses Marathon-Debüt von Hellen Obiri. Und deswegen, ja, bin ich da halt auch sehr gespannt. Salpeter ist auch immer interessant, weil wir schon auch öfter mit der in Kenia zusammen trainiert haben und auch mal Abend gegessen haben. Aus meiner Sicht spannend. Und halt, wir haben die Olympiasiegerin. Also ich habe es auch gerade noch mal gelesen bei der offiziellen Pressemitteilung von den New York Roadrunners. Da stehen halt erst drei Namen und der vierte Name, der kommt, ist halt der von der Olympiasiegerin, wo du dir halt denkst, so ja, okay, spannend, aber gut. Und dann aus amerikanischer Sicht, ja, haben wir halt auch wieder schon ein starkes Frauenfeld. Sarah Hall läuft, glaube ich, nicht, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Aber Emma Bates, Ellie Fine, Tuliamok, Des Linden, Nell Rojas, Stephanie Bruce. Also auch da, gerade bei Emma Bates bin ich gespannt, was die abliefern kann. Da werden die Amerikaner sicherlich natürlich auch wieder ihren Fokus drauf haben. Und ja, dann schauen wir mal, was die machen.
New York,
genau,
ja, wird auf jeden Fall spannend.
Das sind eigentlich so die Namen bei den Frauen. Hoffe ich, hat niemanden wichtigen vergessen. Genau, also das können wir uns entspannt angucken. Ich weiß die Startzeit jetzt tatsächlich nicht auswendig, aber das könnt ihr sicherlich auf die Schnelle googeln und wie gesagt, ist ja ganz entspannt. Nachmittags alle Laufeinheiten schon erledigt.
Genau.
Schon beim Bäcker gewesen, die Teilchen gekauft und dann kann man entspannt mal gucken, wie die anderen durch New York rennen. Aus deutscher Sicht keiner dabei. Hendrik Pfeiffer ist, wie gesagt, rübergeflogen, wird aber nur so ein bisschen traben. Der ist noch nicht ganz rund gegangen am Dienstag. Also ich bin mal gespannt. Der meint auch so, den muss er erstmal durchkriegen, den Lauf. Und ich habe gehört, Mario Wernsdörfer läuft.
Ja,
wurde mir heute berichtet.
Also das ist wirklich
Felix.
Ein elendiges Jammerspiel. Die letzten anderthalb Jahre beim Mario. Von einem Zipperlein ins nächste. Zipperlein wird dann zu ausgewachsenen Verletzungen, kann man schon so sagen. Ja, er läuft genau. Mal gucken, ob der und Hendrik sich treffen werden. Das ist aber, glaube ich, eher so Sightseeing, das kann man schon so sagen. Da tritt ich ihm nicht zu nahe. Ist einfach fern, weit, weit entfernt von jeder Form, die er mal hatte. Es ist schade, weil er eigentlich auch ein guter Crossläufer ist, schon so mit welligem Gelände gut zurechtkommt. Ich hätte ihm da schon zugetraut, eine Bestzeit zu laufen. Ich glaube, er hat jetzt eine 2:23 stehen. Ich hatte ihm da schon zugetraut, wenn wir es geschafft hätten, ihn da in Höchstform hinzubekommen, so an die 2:20 vielleicht sogar drunter zu laufen. Und dann landest du halt oder kannst du bei dem Rennen schon echt auch recht weit vorne landen. Ne? Ja, genau, aber jetzt ist es halt irgendwie so ein Family-Trip und genau, mal gucken, was er dann erzählt, ob er nochmal rüberfliegen will oder ob es dann doch mal irgendwie nach Berlin geht zum richtig schnellen Laufen. We will see.
Aber wenn ihr wollt, haut die auch mal im Tracker, gucken wir mal, was die machen, ob es wirklich Sightseeing wird, ob es schnell wird.
Ja.
Ja, finden wir dann heraus am Sonntag. Ansonsten haben wir noch Ergebnisse, ich habe es jetzt ein bisschen angesprochen, am Dienstag war ich am Hockenheimring. Da war ein 10 Kilometer Lauf, den ich nicht gelaufen bin. Ich durfte nicht, ich bin noch in der Trainingsphase. War auch letztendlich die goldrichtige Entscheidung, wenn man so will, weil ich weiß nicht, wer noch nicht da war. Also man läuft halt den Formel-1-Kurs, der ungefähr, ich weiß nicht, die Runde hat 4,7 Kilometer irgendwie so. Also läuft halt zwei Runden und der Start ist halt ein bisschen versetzt nach hinten. Und es ist halt logischerweise brutal.
Ach,
nein, 4,7.
Okay, dann habe ich da eine 100 mit dran gepackt.
Ja. Ich hoffe, ich habe 4,7 gesagt. Wenn nicht, dann es sind 4,7, also zwei Runden. Worauf ich hinaus wollte, ist es halt sehr offen, so eine Formel-1-Strecke. Und die Jungs hatten, also ich bin davor meinen 50 Kilometer Dauerlauf da gelaufen, die hatten schon echt gut Wind drin stehen. Also klar, dann kriegst du natürlich auch Rückenwind, aber wenn du da zweimal so eine lange Formel 1 gerade in Gegenwind reinlaufen musst, das ist halt wirklich, glaube ich, nicht das Spaßigste auf der Welt. Wir hatten so ein kleines 1500 Meter Läufer 10 Kilometer Duell bei den Männern, Marc Tortell, Christoph Kessler und Tim Aßmann auf der Männerseite. Da konnte sich Marc Tortell dann durchsetzen, ist glaube ich eine 30, 35 oder so gelaufen. Tim Aßmann, das sollte ich im Podcast erwähnen, hat Christoph Kessler geschlagen zum ersten Mal in seiner Karriere. Also Chris, da müssen wir noch ein bisschen jetzt nochmal trainieren wieder, bitte. Aber ja, das war ganz witzig zu sehen, weil die Jungs sind die erste Runde zusammen angelaufen und dann hat Marc sich so ein bisschen abgesetzt und wir hatten uns schon so ein bisschen gefreut, wenn jetzt 3 15-Meter-Läufer alle zusammen irgendwie in der letzten Runde wieder ankommen auf den letzten 150, dann hätte es echt einen ganz geilen Endspurt gegeben. Aber ja, also richtig schnell konnte man da nicht laufen. Bei den Frauen hat Kira Weiß, deutsche U20-Meisterin, vor Esa Jakobitz gewonnen und dann hat Fabian Almrein, die ja einige kennen dürften, ehemals Königstein, ihr Comeback nach der Babypause gegeben und dafür auch, ich glaube, eine 35 irgendwas gelaufen. Also sie war auf jeden Fall voll happy. Ich meine auch irgendwie gelesen haben, ergibt es Sinn, 15 Wochen nach der Geburt oder so? Oder ist das zu früh?
Das wäre schon sehr früh, aber ich bin kein Beckenboden- oder Postschwangerschafts-Running-Spezialist.
Ja, warte, das finden wir jetzt nochmal eben schnell heraus, dass wir nichts Falsches
sagen. Hast du noch andere Ergebnisse?
Sagen, und das sind natürlich wieder die
in einem Podcast Story erzählen.
Du kannst eine Story erzählen. Ich habe zwar noch ein Ergebnis aus den USA, aber erzähl ruhig erstmal.
Wir müssen uns jetzt wirklich was überlegen, Max, weil wir kriegen harte Konkurrenz. Paul Ripke hat im AWFNR-Podcast erzählt, dass er nächstes Jahr, ich glaube, im März LA-Marathon laufen möchte. Und als Paul Ripke angefangen hat, Rennrad zu fahren, da hatte, glaube ich, war bestimmt eine Zeit lang Deutschlands größter Radsport-Podcast. Wenn das jetzt mit dem Laufen auch wieder so geht, dann können sich alle Lauf-Podcasts warm anziehen. Und Kai Pflaume war zu Gast. Und dann hatte Paul Ripke halt gesagt, naja, er bräuchte schon noch ein bisschen so Pacemaker, der möchte irgendwie unter 4 Stunden laufen. Und dann hat Kai Pflaume gesagt, ja, das wäre ja cool, wenn wir dann vielleicht noch Philipp Flieger dazu bekommen könnten. Das ist ja irgendwie so Deutschlands bester oder einer der besten Marathonläufer. Und da habe ich habe das beim Fahrradfahren gehört, da hatte ich mir fast den Lenker verrissen. Und bitte nicht falsch verstehen, nichts gegen Philipp, aber sorry, wir haben Richard Ringer, ist fucking Europameister. Und das ist der Name, der auf der Zunge liegen sollte. Aber Vermarktung scheint zu funktionieren bei Philipp. Macht er ja auch schon sehr professionell seit vielen Jahren. Und so ist bei Kai Pflaume noch nicht angekommen, dass Richard Ringer Europameister ist. Und von Amanal Pedros hat er scheinbar auch noch nichts gehört. Also wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen, aber da musste ich doch ein bisschen schmunzeln, als ich die Passage gehört habe.
Ja, natürlich muss man da schmunzeln. Also das sind auch Sachen, da ist man vielleicht, wenn man aktiver Athlet ist, auch irgendwie so ein bisschen, ist vielleicht klischeehaft, so sensibel, aber so aber sowas könnte mich so dermaßen aufregen, sage ich dir ganz ehrlich. Und das, also was mich am meisten immer aufregt, ist das, so Kai Pflaume ist ja auch jemand, ich weiß, dass es Marketing ist, ich weiß, dass es Entertainment ist, ich weiß, dass es Show ist und am Ende des Tages ist ja auch gut, wenn irgendwie überhaupt Augenmerk auf der Leichtathletik drauf ist, aber Kai Pflaume präsentiert sich ja schon auch im Licht von der Leichtathletik und vom wenn Lauf, die Leute dann aber immer da reden, als hätten, ja, Alisa Schmidt würde ich jetzt eher als Leichtathletik betiteln. Also da sind ja auch immer Synergien tatsächlich irgendwie schon da.
Okay.
Und jetzt gerade bei einer Heim-EM, also ja, da könnte man schon mal Richard, aber gut, was willst du sagen? Sollst du sagen, Philipp Flieger, 10. bester deutscher Marathonläufer? Nein, das kommt ja auch scheiße, wenn du das dann so im Podcast
kennt ihn
sagst.
Halt wahrscheinlich irgendwie
Ralf
Scholz und so weiter und so fort. Da ist ja irgendwie, ne, braucht man nicht lange, um zu erkennen, wie da die Connections entstanden sind. Oder zumindest stelle ich mir das so vor. Aber ja, ich glaube, da geht es uns ähnlich. Und wir haben ja auch beide nichts, definitiv nichts gegen Philipp. Aber ja, zum Schmunzeln, das ist schon.
Das wird er, glaube ich, auch selber so sehen, wenn er das irgendwie hört. Also da glaube ich nicht, dass Philipp da jetzt ein Problem mit hätte. Ich habe es kurz nachrecherchiert. Tatsächlich 15 Wochen nach der Geburt, 10 Kilometer in 35,04 von Fabian Königstein. Königstein ist nämlich der neue Name, nicht Amrheim war der frühere Name. Ich glaube, ich habe es eben falsch schon gesagt. Aber, ja, ich habe es vollkommen andersrum. So gut habe ich mich schon an den neuen Namen angepasst. Ja, genau, also da auch Hut ab. Muss sicherlich nicht jeder machen, 15 Wochen nach einer Geburt schon wieder eine 10 laufen. Also stresst euch Männer, ne, für Männer, das geht gar nicht, da brauchen wir erstmal Pause. Aber das ist ja oft immer, da sind wir beiden jetzt nicht die Richtigen, die drüber reden sollten, aber ich habe das schon öfter mal gehört, dass es oft so ist, wenn irgendwie Frauen so krass schon irgendwie performen nach der Geburt, dass es natürlich auch andere irgendwie unter Druck setzt. Deswegen wollte ich es einfach nur dazu sagen. Ist natürlich auch eine Leistungssportlerin und da muss jeder, glaube ich, seinen eigenen Weg finden. Aber ich finde es trotzdem, also 15 Wochen nach einer Geburt eine 35 wieder zu laufen, finde ich schon, oder überhaupt ja, wieder so zu laufen, finde ich schon.
Also ich weiß es nur auf.
Finde ich schon respektabel.
Ich weiß es jetzt nur aus näherer, familiärer Umgebung, dass da eher so geraten wird, ja, also 9 Monate eigentlich noch gar nicht zu laufen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, es ist mega individuell. Das kommt auch sicher viel drauf an, wie fit man vorher ist. Und man kann es ja auch, oder viel davon kann man ja auch irgendwie einfach ärztlich checken lassen. Und trotzdem muss man ja sagen, dass, ach ja, hier zum Beispiel Ironman-Weltmeisterin Chelsea Sodaro ist ja auch relativ jung. Nicht relativ jung, aber relativ kurz vor der vor Hawaii Mutter geworden. Wir sprechen jetzt aber nicht von ein paar Wochen, sondern ich glaube, das Kind ist jetzt schon so ein Jahr oder so. Aber die hatte auch, da gibt es halt auch Bilder, wie sie auch relativ hochschwanger, also ich glaube irgendwie so 35. Woche oder so, noch auf dem Laufband läuft. Und ich glaube, das ist dann ja einfach so individuell und ja, bei jeder Frau, bei jeder Schwangeren irgendwie unterschiedlich. Ne? Dann gab es ja Alicia Monzano, die 800-Meter-Läuferin aus USA, die, glaube ich, auch noch bei den US-Trails gelaufen ist. Die hatte dann den Bauch so ein bisschen getaped. Und ich glaube, die hat auch schon ganz schöne Anfeindungen sich anhören müssen. So, ja, warum sie das noch macht und so. Aber sie hat halt gesagt, ja, sie kann noch laufen. Sie hat das mit den Ärzten abgeklärt. Und sie möchte das halt machen. Ne? Und insgesamt ist definitiv schon ein spannendes Thema. Auch irgendwie das zu sehen, wo in der Karriere Leistungssportlerinnen dann irgendwie die Chance haben, ja, Kinder zu bekommen, wie groß das Risiko da auch ist. Ich meine, Addison Felix hat da ja auch recht viel ja, für Awareness gesorgt. Also insgesamt schon ein spannendes Thema, finde ich eigentlich. Und ja, dementsprechend, um das abzurunden, 35 Minuten, 15 Wochen nach der Geburt, auf jeden Fall Kudos oder so.
So ist es. Addison Felix, USA, nutzen wir mal kurz als Übergang, um mal kurz in die NCAA rüber zu gehen. Mhm. Irgendwie habe ich es heute nicht so ganz mit meinen Worten.
Das ist nicht so schön.
Zwei Deutsche, die da doch, wir sind ein Podcast, da sollte man schon halbwegs reden können. Aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Jedenfalls Conference Weekend im Cross-Country und Aaron Bienenfeld Zweiter geworden. Bei den Pac-12 ist, glaube ich, seine Conference inmitten von den Stanford-Jungs. Echt kein schlechtes Resultat. Also muss man sagen, also da waren schon gute Jungs drin. War ja auch ganz witzig, jetzt selber auch so ein bisschen, glaube ich, seine Story auf die Schippe genommen. Also die sind halt Cross-Country in Vaporfly gelaufen, weil das halt so eine
Golfkurs.
Ja, okay. Es war halt so eine Dirt Road. Ja, Golfkurs, Dirt Road mäßig sah das irgendwie so ein bisschen aus, aber auch auf jeden Fall ein gutes, also sehr gutes Ergebnis von ihm, wenn man guckt, welche Jungs da hinter ihm waren. Da bin ich mal ganz gespannt, was dann bei Regionals und dann auch ja bei den Championships dann passiert. Ja, erstmal was dann halt bei Nationals passiert im Cross, aber natürlich dann auch letztendlich Halle. Es wird eh spannend sein zu sehen. Er hat gesagt, noch 2 Rennen in Oregon Duck Uniform. Er hat auch, glaube ich, nur noch Eligibility für die Cross-Country-Saison gehabt. Das heißt, wahrscheinlich wird dann auch ein Professional Announcement kommen nach den Crossläufen. Ich könnte mir stark vorstellen, dass er da in Oregon bleibt. Aber das ist dann alles, also ich weiß auch nichts.
Ja, meinst du,
deswegen
er hat eine Chance,
wird dann alles
in den Trainingsgruppen unterzukommen? Das wäre krass.
Ich glaube, über die Oregon Connection jetzt ja? schon.
Das wäre krass.
Also ich könnte mir Bowerman weiß ich nicht, aber zumindest diese Ben Thomas-Truppe um Kubatias jetzt zu Bowerman gewechselt, aber Cole Hocker noch nicht, der trainiert ja weiter bei Ben Thomas. Mhm. Also mindestens sich da anzuschließen, bin ich mir relativ sicher. Also der ist jetzt Oregon, der ist der beste Läufer, der gerade in Oregon ist, zumindest im Cross-Country-Team. Eine 13:22 ist jetzt auch nicht so schlecht. Also ist ja meine Bestzeit. Also ich glaube schon, dass der da in Team runterkommt. Und
wäre cool.
Wie gesagt, wenn er jetzt an einer anderen College wäre, wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger, jetzt irgendwie nach Oregon zu kommen in so ein Team. Aber dadurch, dass er in Oregon ist, bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ich glaube auch, dass das alles schon relativ geplant ist, um ehrlich zu sein.
Du glaubst es oder
hast und du Emma Heckel, wenn ich es richtig...
Okay.
Nee, ich glaub's. Also von Aaron weiß ich tatsächlich, ich weiß da gar keine Hintergrundinformationen. Das ist einfach so ein persönliches Gefühl, was ich da habe. Und Emma Heckel ist, glaube ich, Dritte geworden. Die startet für New Mexico. Ich weiß leider jetzt nicht auswendig, was da die Conference ist. Aber ja, zwei gute Cross-Resultate auf jeden Fall, die ich nicht unerwähnt lassen wollte. Es gab heute auch noch ein ganz, ganz interessantes Interview mit Craig Engels auf Let's Run, der gewechselt ist weg von Pete Julian, wo er das so ein bisschen begründet hat. Und es hat irgendwie auch schon nochmal so Einblicke in diese US-Profi-Truppen, die natürlich alle auch unterschiedlich aufgebaut sind. Aber er hat halt gesagt, er hat halt innerhalb von 50 Tagen Pete Julian irgendwie 2 oder 3 Mal gesehen. Und das ist einfach kein System, was für ihn irgendwie funktioniert. Er braucht Trainingspartner, er braucht einen Coach, der halt die ganze Zeit bei ihm da ist. Was ich persönlich sehr gut irgendwie nachvollziehen kann, ja. Aber das zeigt, wie so US-Profi-Teams dann schon auch funktionieren teilweise. Also gerne das auch nachlassen. Und es gab auch noch einen richtig heftigen Wechsel, wenn man überlegt. Ethan Mu ist jetzt zum Trainer von Cindy McLaughlin gewechselt. Also das ist aber mal ein absolutes Power-Tandem. Da bin ich mal ganz gespannt. Also wenn man überlegt, dass Sydney McLaughlin jetzt ja auch angekündigt hat, so 400 Meter Hürden, Weltrekord, ist ja gerade alles so ein bisschen langweilig. Sie wird jetzt mal probieren. Oder sie wurde angesprochen auf den 400 Meter Weltrekord, der noch von Grit Breuer oder so, auf jeden Fall DDR-Zeiten steht. Und Grit Breuer kann auch komplett falsch gewesen sein, aber auf jeden Fall hat das irgendwie, auf jeden Fall hat das... Ja, und hat irgendjemand aus Deutschland tatsächlich. Könnte man ja mal einen Angriff nehmen. Wir gucken mal, was sich da machen lässt. Und der ist halt bei 47 Mitte oder so, ne? Und die mit Athing Mu, mal gucken. Nachher läuft Athing Mu noch unter 1,50, ey.
Oder läuft halt auch
400. Also das glaube ich jetzt.
400, 800.
Oder läuft halt auch 400. Also das ist auf jeden Fall auch eine spannende Trainingsgruppenkonstellation, die sich da ergibt in den USA. Hier in Deutschland hat sich die Woche nichts auf dem Transfermarkt so richtig ergeben. Zumindest an größeren News. Mal gucken, was da die kommenden Wochen passiert. Und ja, ansonsten geht's für dich ja nächste Woche. Ist es richtig? Schon nach Mexiko?
Da geht's schon nach Mexiko, ja. Bin schon langsam ein bisschen nervös, muss ich zugeben. Ich bin mir noch immer nicht so ganz sicher, welchen Schuh ich laufen werde. Da werden wir dann auch vor Ort nochmal ein, zwei Tests machen. Aber ja, es wird auf jeden Fall spannend langsam. Das heißt, erstmal wird es spannend, da hinzukommen.
Wann ist der?
Am 20.11. ist der Wettkampf. Also ich bin 12 Tage vorher.
Okay, ja, stimmt,
hast du ja gehört. Genau. Ich habe noch ein bisschen Zeit.
Das heißt auch für euch, wir werden ein bisschen gucken, wie wir es hinbekommen mit dem Aufnehmen. Vielleicht, wir teasern es jetzt einfach mal ganz vage an, vielleicht haben wir auch einfach mal eine ganz crazy Überraschung für euch nächste Woche, was den Auslaufen-Podcast angeht. Aber wir belassen es einfach mal dabei. Vielleicht auch nicht, wir gucken mal. Aber
in diesem Sinne.
Ja. In dem Sinne, genau.
Vielen Dank.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Freut uns immer.